Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und der Würdigung gleich eines großen Autors, des US-Amerikaners James Baldwin. Er war und wurde zu einer Ikone der Black and Gay Community durch seine Schriften, seine Romane und Essays, aber auch als Aktivist und charismatische Persönlichkeit. Heute jährt sich seinen Geburtstag zum 100. Mal und wir schauen uns einige Bücher an, die jetzt wieder von ihm auf neu auf Deutsch erschienen sind. Willkommen zur Lesart damit. Deutschlandfunk Kultur, die Lesart. Und jetzt die Stimme dieses Amerikaners.
Is what you see in your mirror. What you try to do is isolate whatever it is you see in that other person, which is you. Everybody knows, for example, if you listen, every writer knows. If you listen to me, if I listen to you, no matter what I may be describing, I'm describing myself.
Heute ist sein Jubiläumsgeburtstag. Vor 100 Jahren wurde der US-amerikanische, afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin geboren. Ein Autor von immensem Rang und Ruhm. In den starren, sturen 1950er, 60er Jahren waren seine Bücher Wellenbrecher. Er schrieb über Rassismus, schwule Sexualität, engagierte sich in der Bürgerrechtsbewegung und war, wie viele Zeitgenossen berichteten und man es heute auch in Filmaufnahmen sehen kann, menschlich ein Pfundskerl mit Humor und Wärme. Jetzt zu diesem runden Geburtstag hat sein deutscher Verlag reichlich Lesestoff aus seinem Werk in neuer Übersetzung herausgebracht. Ein Roman, ein Buchessay, ein Band mit Gesprächen. Und darauf wollen wir jetzt mit René Agiga schauen, unserem Literaturressortleiter, der sich im vergangenen Jahr ebenfalls intensiv mit James Baldwin beschäftigt hat und auch ein Buch über ihn veröffentlicht hat. Guten Morgen, René.
Guten Morgen.
Es sind zwei große Bücher, die jetzt neu übersetzt sind. Der Roman Wie lang, sagt mir, ist der Zug schon fort und kein Name bleibt ihm weit und breit. Wer ihn jetzt noch gar nicht kennt, diesen James Baldwin, eignet die sich eigentlich, um in seine Welt einzusteigen?
Das ist eine total interessante Frage, denn das sind tatsächlich die beiden größten, wichtigsten Bücher, die jetzt in Deutschland neu erscheinen. Und ich liebe diese Bücher, weil die auch etwas vorführen, was wir gerade in dem O-Ton gehört haben, den wir da kurz eingespielt haben, wo James Baldwin unter anderem sagt, egal was ich beschreibe immer auch mich selbst, egal was für hässliche menschliche Monster ich beschreibe, die stecken auch in mir selbst. Sowas findet man in diesen beiden Büchern auch und die sind sehr reich. Auf der anderen Seite muss man sagen, zwei Dinge. Zum einen, der Roman ist 1968 erschienen, dieser Essay ist Anfang der 70er erschienen und die sind damals von der Kritik sehr zwiespältig aufgenommen worden, die Bücher. Baldwin war damals schon ein sehr etablierter Autor. Aber diese beiden Bücher, dafür kriegte er erstmals in der Überzahl eher durchwachsene bis sogar schlechte Kritiken. Das hat verschiedene Gründe, auf die wir vielleicht gleich zu sprechen kommen können, wenn wir wollen. Jedenfalls sind beide Bücher eher wild, eher ungebändig. Er ist da politisch durchaus radikaler, als er mal gewesen ist. Und es ist ein bisschen anderer Baldwin-Sound als derjenige, den man als den, wenn man so möchte, klassischeren Baldwin-Sound zeichnen könnte oder der Sound, mit dem er berühmt geworden ist, der Sound, weshalb heute auch in Deutschland so viele Leute seinen 100. Geburtstag begehen.
Okay, was aber ist denn dann nun dieser klassische, berühmte Baldwin? Welche Texte sind es hier, die wir lesen sollen?
Da kann man auf jeden Fall zuerst nennen den ersten Roman, der heißt Go Tell It on the Mountain, auf Deutsch den eigentümlichen Titel Von dieser Welt. Das ist die Geschichte eines 14-jährigen Jungen und seiner Identitätssuche, könnte man sagen. Und dieser Held dieses Romans ist so ein alter Ego des Autors, umgeben von einer schwarzen, sehr strengen Kirche, umgeben von einem tyrannischen Vater, der Prediger im Nebenberuf ist. Und dieser Junge mit seinen 14 Jahren, der schaut, wie er seinen Platz in dieser Welt findet. Und gleichzeitig erzählt dieser Roman aber auch die Geschichte der Vorfahren dieses Helden, die halt in seine Identität reinragen, also der Eltern, der Tante. Und damit kommt eigentlich die ganze sogenannte Great Migration mit rein. Das ist die Fluchtbewegung, wo sehr viele Afroamerikaner aus den ehemaligen Sklavenhalterstaaten im Süden in die großen Städte des Nordens gegangen sind und sogar die versklavte Großmutter des Helden spielt noch eine Rolle. Das heißt, das ist ein richtig tief erzählter Roman, der von einer Sprache geprägt ist, die dem Black English der Straßen in Harlem genauso viel verdankt wie der Bibel, wie der Sprache der Bibel. Und da kann man vielleicht noch nennen, Giovannis Zimmer ist ein Roman, der heute noch sehr berühmt ist, 50er Jahre, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern oder auch vielleicht das berühmteste Buch The Fire Next Time, das ist ein Essay, der so eine Art Rundumschlag über die Lage der Afroamerikaner um 1960 macht.
Das sind jetzt diese drei Titel, zwei Romane, ein Essayband, aber ist Baldwin nicht auch doch berühmt geworden für seinen politischen Aktivismus in der Bürgerrechtsbewegung der 50er, 60er Jahre? Wie hat sich das denn in Schriften niedergeschlagen?
Unbedingt. Also einerseits ist Baldwin dieser Schriftsteller, dieser literarische Schriftsteller, der auch ein ganz, ganz emphatisches Verständnis von Literatur hat. Also ich möchte Kunst schaffen und Kunst hat erstmal eine gewisse Eigengesetzlichkeit. Und auf der anderen Seite, weil er von Anfang an eben über die Lebensbedingungen der Schwarzen in Amerika geschrieben hat, kommt der Ende der 50er so quasi organisch zu der Bewegung, die da seit Mitte der 50er Jahre, man kann sagen, ein weiteres Mal der amerikanischen Öffentlichkeit sagt, so geht's nicht weiter. Ne? Also 100 Jahre nach der vermeintlichen Emanzipation der Sklaven nehmen wir es nicht länger hin, eigentlich unfrei zu sein. Und da kommen diese Bewegung und James Baldwin aufeinander zu. Man muss sich klar machen, diese Bewegung hat nicht nur einen Kopf wie Martin Luther King, sondern die ist extrem verästelt, extrem vielgestaltig, alleine in den Südstaaten, ganz viele unterschiedliche Zentren. Und eine der Stimmen, die da zu hören sind, ist die von James Baldwin.
Wie schließen aber jetzt diese neu übersetzten Bücher an diese Entwicklung an? Also mit dem Roman, den du vorhin genannt hast, der veröffentlicht 1968, das ist ja das Jahr, in dem Martin Luther King stirbt.
Genau, das ist das Jahr, in dem Martin Luther King stirbt, im April 68. Der Roman erscheint schon Anfang 68. Das heißt, der Roman weiß von diesem Tod noch nichts. Ich würde sagen, er ist trotzdem geprägt von dem Mord an Malcolm X, denn der wird bereits 65 ermordet und das ist vielleicht noch nicht die Riesenzäsur wie der Mord an Martin Luther King, aber es ist eine bedeutende Zäsur. Danach, muss man sagen, entstehen um 1965/66 radikalere Strömungen der Bewegung. Stichworte wären die Black Panther Partei oder Black Power als Strömung insgesamt. Es kommt auch eine jüngere Generation von Protestierenden auf die Straße. Und es ist total unübersehbar, dass der Protest nicht mehr nur auf diese Ex-Sklavenhalterstaaten beschränkt ist, sondern dass es auch in den Ghettos des Norden, in Chicago, in Detroit, in New York und so weiter, dass es brennt. Und diese neue, junge Militanz, die reflektiert Baldwin in diesem Roman Tell Me How Long the Train's Been Gone auf Englisch von 68. Und der Witz dabei ist, dass diese deutliche Reflexion der jüngeren Militanz eigentlich das Ende dieses Romans ausmacht. Das ist ein umfangreicher Roman, 500, 600 Seiten, die ich jetzt nicht nacherzählen werde. Aber die Schlusspointe ist, dass diese Frage der Militanz, kann man das machen mit Gewalt, dass die da diskutiert wird? Und vorher, die, wenn man will, 500 Seiten vorher, sind die Lebensgeschichte eines schwarzen Schauspielerstars mit dem Namen Leo, also ein richtiger Star. Wenn man will, hört man das schon im Namen Leo. Und Baldwin erzählt sein ganzes Upbringing, wie der eben auch in Harlem geboren wurde, wie er groß wurde und so. Und vor allem, man kann das zusammenfassen als, dass die Geschichte, wie es als Afroamerikaner gewesen ist, in weißen Räumen sich zu bewegen. Und das ist alles andere als einfach.
Und nun dieser Essay, Kein Name bleibt ihm weit und breit, jetzt, das ist der deutsche Titel, jetzt auch neu, da spricht Baldwin ja direkt, also ohne fiktionales Gerüst. Wie geht er denn da mit der politischen Situation um nach dem Tod von Martin Luther King? Darauf hat er ja reagiert.
Ja, genau, das ist gewissermaßen eine direkte Auseinandersetzung mit der Zeit auch der Gewalt, die dann begonnen hat in den Vereinigten Staaten. Es ist jedenfalls explizit ein Erinnerungsbuch, 72 erschienen, und schaut zurück auf diese Proteste der 60er. Ein extrem, sagen wir mal, mäandrierendes Buch. Das kann man schon daran ablesen, wie er am Ende schreibt, dass er es in New York geschrieben hat, in Südfrankreich geschrieben hat, in London geschrieben hat und so weiter, in Istanbul geschrieben hat, an den verschiedenen Orten, wo er gelebt hat. Und es ist eine insgesamt sehr melancholische Erinnerung und auch ein Ringen mit dem Eingeständnis davon, dass die reine Taktik der Gewaltlosigkeit von Martin Luther King im Protest eigentlich gescheitert ist. Die ist ja beantwortet worden mit dem Mord, die ist beantwortet worden damit, dass in Birmingham, Alabama per Bombe junge Mädchen getötet worden sind und so weiter. Also mit dieser Blutspur, die sich durch diese Jahre zieht. Und Baldwin ringt damit, wir müssen weitermachen, aber wie? Das ist so eine richtig klaffende Frage in diesem Essay.
Das sind nun alles alte Bücher, René, Herr Geger. Und das ist zeithistorisch natürlich interessant, wie genauso diese ganz vielen Dokumentationen über James Baldwin, die ich auch begeistert geschaut habe. Aber wie packend, berührend, wie relevant ist das für Leserinnen und Leser heute?
Ich finde, dass James Baldwin zu lesen heute unbedingt von brennender Relevanz ist. Allerdings ist es tatsächlich nicht so, dass man jetzt egal welches Buch aufschlägt und es springt einen an, sondern manchmal muss man ein bisschen nachdenken. Ich nenne jetzt einfach nur mal zwei Beispiele, die ich total interessant finde. Das eine, wir haben gerade schon thematisiert, diese Polarität zwischen Martin Luther King und Malcolm X oder diese vermeintliche Polarität. Das sind zwei doch deutlich unterschiedliche Ansätze gewesen, gegen Rassismus zu kämpfen. Eine eben im Namen der Gewaltlosigkeit, die andere im Namen von mit allen notwendigen Mitteln muss sich etwas ändern. Und eine der Botschaften von James Baldwin ist, dass beide Herzen in seiner Brust schlagen. Also er ist, auch weil er eben Autor ist und kein Politiker, nicht Teil einer der beiden Bewegungen oder einer der beiden Ansätze oder so etwas, sondern für ihn ist unterm Strich entscheidend, glaube ich, die Radikalität, mit der beide versucht haben, auch King, einfach für eine andere Welt zu kämpfen.
Danke. René Giga über James Baldwin zum 100. Geburtstag. Alle Bücher, die wir jetzt besprochen haben, sind im Deutschen Taschenbuchverlag in neuer Übersetzung erschienen.
Straßenkritik.
Ja, hallo, ich bin Anni Müller-Steiner und lese ein Buch von Arne Dahl. Der Titel ist Gier. Es geht um eine operative Einheit von Europol, die einen Fall lösen muss, der länderübergreifend verstrickt ist. Sieht so aus, als wäre die italienische Mafia darin verstrickt. Und also aktuell muss ich sagen, hat das Buch einige Längen. Aber ich hoffe noch, dass es spannend wird. Mir sind da zu wenig Momente drin, ja, wo es nochmal unerwartete Wendungen gibt, wie es halt sonst so ist in guten Thrillern. Ich werde es fertig lesen, weil ich jedes Buch fertig lese eigentlich. Ja. Ist nicht mehr lang.
In Augsburg haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen versammelt. Und zum guten Schluss erzählt uns Anni Müller-Steiner von ihrer Lektüre derzeit. Sie ist sich noch nicht ganz sicher, ob sie dabei bleibt oder ob sie es richtig gut findet. Gier, den Kriminalroman vom schwedischen Star-Autor Arne Dahl. Im Piper Verlag gibt es ein preiswertes Taschenbuch auf Deutsch. 11 Euro müssen Sie ausgeben für die immerhin 528 Seiten, die Antje-Rieck Blankenburg übersetzt hat.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute mit einer Wiederentdeckung eines fast 100 Jahre alten US-amerikanischen Skandalromans. 1929 erschien Ex-Wife. Anonym, ohne Verfasserangabe. Und das Buch machte auch gleich Sensation, weil darin eine wilde Beziehungs-Ehe-Geschichte erzählt wird mit Sex und Suff und allem, was damals gar nicht ging. Das Buch verkaufte sich demnach wie geschnitten Brot, wurde auch verfilmt. Und jetzt gibt es erstmals eine deutsche Übersetzung, die unsere Kritikerin Manuela Reichert gelesen hat. Die ist im Studio. Hallo. Guten Tag.
Guten Morgen. Und zwar mit großer Begeisterung gelesen hat, sage ich jetzt schon mal gleich.
Ich habe den Schöpfer dieses Romans unterschlagen. Es ist eine Autorin, eine gewisse Ursula Parrott. Fangen wir mit der an. Wer war die denn, Frau Reichert?
Das war ein Pseudonym einer Autorin, die damals in den Ende 20er, 30er Jahren extrem erfolgreich war. Ich habe noch nie von der gehört. Hat über 20 Romane geschrieben, viele Erzählungen, war Drehbuchautorin, war Journalistin. Und von diesem Roman, über den wir jetzt reden, haben sich dann gleich mal 100.000 Stück verkauft. Und das Skandalöse war natürlich, dass hier von Frauen die Rede ist, die so ein etwas ausschweifendes Leben führten.
Okay, was ist denn das für eine skandalöse Geschichte in Ex-Wife?
Naja, es geht wirklich um einen Ex-Wife. Also dieser Roman erzählt, die Geschichte fängt schon wunderbar an. Ich lese mal den ersten Satz gleich vor. Ich finde, dann hört man so den Ton. Mein Ehemann hat mich vor vielen Jahren verlassen. Warum, verstehe ich nicht so genau und habe es auch nie verstanden. Er vermutlich auch nicht. Also ein junges Paar, ja, große Liebe, Anfang 20, geht nach New York, haben am Anfang wenig Geld. Und es ist ganz wunderbar. Und sie beschließen, sie wollen aber nicht so langweilig sein wie ihre Eltern. Also offene Ehe kommt einem irgendwie alles sehr so vor, als hätte es auch 100 Jahre später durchaus sein können. Also man hat jetzt nicht so den Anspruch, dass nur die eine oder nur der andere im Bett landen darf. Aber man muss sich alles erzählen. Und damit fängt es dann natürlich an. So, und er erzählt ihr auch von seinem Fehltritt. Sie ist darüber nicht begeistert, aber nimmt es hin. Und dann gibt es eine Geschichte von ihr und dann bricht er völlig zusammen. Und sie ist eben doch nicht die Reine, die er sich immer so vorgestellt hat. Es ist dann doch so ein Männertraum von so einer schönen jungen Frau, weil sie war nämlich eine schöne junge Frau oder ist eine schöne junge Frau in dem Roman. Und dann gibt es Scheidungen und Drama und alles, was man sich vorstellen kann.
Geraucht und getrunken wird ohne Ende.
Es wird unablässig geraucht und getrunken. Ist ja so die Zeit, muss man ja sagen, wo so diese Roaring Twenties, ne? Also spielt in New York. Und zwar in einem New York, was irgendwie gar nichts mehr zu tun hat mit einem New York, was man heute so kennt, sondern da gibt es noch billige Wohnungen und die Leute gehen von einer Party zur anderen. Und das ist so die Ausgangssituation, die Grundgeschichte. Ja. Und dann ist die Frau furchtbar unglücklich und zieht dann zu einer Freundin und dann geht's los.
Ich wollte gerade nach den Roaring Twenties fragen, weil so erst als ich las, was Sie geschrieben haben, Frau Reichert, dachte ich, ja, das ist wie so Sex in the City, ne, in den 1920er Jahren. Ich meine, wie kommt denn die Epoche so zum Tragen? Ich denke da auch immer so an F. Scott Fitzgerald und seine Zelda und diese ganzen Geschichten.
Es ist genau die Zeit. Also als dieser Roman in den USA wieder entdeckt wurde, da hat die Schriftstellerin Joyce Carol Oates geschrieben, die Dialoge klängen, als hätten Dorothy Parker, Noel Coward und Oscar Wilde zusammengearbeitet. Und dann schreibt sie eben noch wie F. Scott Fitzgerald, aber aus der Perspektive einer Frau. Da muss man überlegen, also der war ja mit Anfang 20 ein unglaublicher Star in dieser Literaturszene, spielte damals auch eine große Rolle. Und dann hat er aber den großen Gatsby geschrieben, ein paar Jahre vor dieser Ex-Wife. Und dann war es irgendwie schwierig und den haben die Leute ihm nicht abgenommen. Also der hat damals, glaube ich, ja, irgendwie 20.000 Exemplare verkauft und Ex-Wife 100.000. Und gut, heute ist es einer der großen Romane der Weltliteratur, zum Glück von allen immer wieder gelesen. Aber dieses hier ist wirklich ein Roman, der da gut in die Reihe passt, also Ursula Parrott.
Gut, jetzt haben wir schon das Urteil von Joyce Carol Oates gehört über den Stil. Erübrigt sich die Frage, Sie haben uns auch den ersten Satz schon vorgelesen, ist das wirklich, liest sich das so klasse, das ganze Buch? Ja,
ja, aber es ist das Tolle daran, ist also diese Frau zieht dann zu einer Freundin, ne, ist irgendwie nun nicht mehr verheiratet mit dem Mann, will den aber unbedingt wieder haben, was man ja immer nicht versteht. Es gibt so bei Kästner den Satz, wenn Frauen Fehler machen wollen, soll man ihnen nicht im Wege sein. Das ist hier auch ein bisschen so. Also sie will ihn unbedingt und dann geht sie auch mal wieder mit ihm ins Bett und er ist ganz ekelhaft zu ihr und irgendwann ist dann aber gut. Und das ist natürlich so die Melancholie, die dann eine Rolle spielt, also eine große Liebe, wo am Ende nicht sehr viel mehr bleibt als ja, so ein melancholischer Blick zurück. Aber es ist nicht nur Alkohol und Sex und es wird wahnsinnig viel geraucht, sondern es ist auch die Schattenseite. Also diese Frauen haben Sex mit ganz vielen Männern. Nicht immer unbedingt so, dass sie das gerne machen, sondern sie haben das Gefühl, es gehört irgendwie dazu. Es gibt auch eine Vergewaltigung, es gibt eine Abtreibungsgeschichte, die sehr, sehr genau und also furchtbar beschrieben ist. Also es sind so beide Schattenseiten und ich glaube, Ursula Parrott, die Autorin, war ihrer Heldin nicht so ganz unähnlich. Es gibt so ein, darf ich das noch sagen? Es gibt so ein wunderbares Nachwort von ihrem Sohn, wo er beschreibt, wie seine Mutter gelebt hat. Die war ein paar Mal verheiratet, musste immer diese Männer auszahlen, ja, weil die irgendwie dann fanden, sie hat Geld, sie haben keins. Und es gab Prozesse und also sie war so eine Skandalfrau und ist am Ende ziemlich jämmerlich eingegangen.
Eine Sache noch kurz, Frau Reichert. Der S. Fischer Verlag, der jetzt die deutsche Ausgabe herausbringt, der soll dafür mit einem Gin Produzenten kooperiert haben. Also weil so viel gebechert wird. Ich meine, das klingt wie ein Witz, oder?
Nee, das finde ich, leuchtet mir ein. Also das ist irgendwie, habe ich nachgeguckt, kannte ich nicht, so ein Kölner Gin-Hersteller. Man kann, wenn man auf deren Seite geht, dann so ein Gewinnspiel machen. Da wird so viel Gin Tonic und Gin Fizz getrunken. Das finde ich, wenn man sich überlegt, wie können Verlage, die heute Mühe haben, irgendwie noch Geld generieren, finde ich das völlig in Ordnung. Was es aber gibt, und das muss ich dann doch noch sagen, es gibt so am Anfang eine Mitteilung des Lektors, der Roman enthielte für jene Epoche typische Denkmuster und Verhaltensweisen, die für die heutige Zeit nicht mehr anwendbar sind. Da habe ich gesagt, meinen die das wirklich ernst oder war der betrunken, als er das geschrieben hat? Also die wollen uns warnen davor, dass wir einen Roman lesen aus den 20er Jahren. Nur leider wird da so viel getrunken und so viel geraucht und die Frauen sind auch gar nicht brav und machen ganz viel Sex und das darf man heute nicht mehr sagen. Also vielleicht hat er auch ist als Scherz gemeint. Hoffen wir es mal, dass es nach ein paar Gin Fizz dann irgendwie dazu gekommen ist.
Dankeschön, Manuela Reichert, über Ex-Wife, den Roman von Ursula Parrott, jetzt neu auf Deutsch wieder herausgebracht. Erstmals herausgebracht vom S. Fischer Verlag in der Übersetzung von Tilda Engel. 320 Seiten kosten 24 Euro und mehr dazu wie immer unter deutschlandfunkkultur.de.
Neue Krimis.
Unsere Krimi-Bestenliste ist frisch erschienen. 17 Kritikerinnen und Kritiker stimmen jeweils ab und zur Jury gehört auch Kolja Mensing, unser Kollege, ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Heute früh hat hier im Programm euer Jury-Sprecher Tobias Gohlis bereits den höchsten Neuanstieg rezensiert. Auf Platz 1 ist gleich der Polit-Thriller von Ross Thomas hochgestürmt. Die Narren sind auf unserer Seite, so der deutsche Titel. Dieser Roman ist aber vor 50 Jahren geschrieben worden, wie ich jetzt weiß. Das hat mich doch überrascht, Kolja. Eigentlich stehen ja immer nur ganz aktuelle Titel auf der Liste.
Ja, also die Regularien sind da ganz eindeutig. Auf unsere Liste dürfen nur Neuerscheinungen aus dem deutschsprachigen Raum, deutlich ältere Titel oder so Genre-Klassiker sind nur erlaubt, wenn sie zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt werden. Und bei Ross Thomas ist das nun so ein bisschen tricky. In den USA ist dieses Buch 1970 erschienen. 2 Jahre später ist dann tatsächlich eine deutsche Übersetzung in dieser legendären gelben Reihe von Ullstein erschienen, die damals diese amerikanische Hardboiled-Literatur nach Deutschland, nach Westdeutschland geholt hat. Super verdienstvoll. Aber um Geld zu sparen, hat Ullstein damals diese Übersetzung total stark eingekürzt. Die Narren sind auf unserer Seite, war damals auf Deutsch gerade mal 144 Seiten dünn. Und jetzt, mehr als 50 Jahre später, in der neuen ungekürzten Fassung sind das gute 580 Seiten, also mehr als der doppelte Umfang. Völlig neues Buch, das man da auf Deutsch liest und damit jetzt ganz klar Krimi-bestentauglich. Von der Jury sofort an die Spitze gevotet, auch weil Ross Thomas gerade wieder so eine gewisse Aktualität hat. Seine Thriller bieten so einen ganz tiefen Blick hinter die Kulissen der amerikanischen Politik, was mit Blick auf dieses Wahlkampfspektakel in den USA, glaube ich, direkt heilsam sein kann.
Worum geht es denn aber genau? Die Narren sind auf unserer Seite.
Ja, im Mittelpunkt steht so eine echte Ross Thomas-Figur, ein amerikanischer Geheimagent mit dem diabolischen Namen Lucifer Dye, der gerade in Asien eine Zeit lang in einem Gefängnis gesessen hat. Seine Karriere ist mehr oder weniger zu Ende und der wird jetzt von so einem dubiosen Politikberater angeheuert, angeblich um eine Kleinstadt in Texas, die von Drogen, Glücksspiel und Korruption beherrscht wird, wieder auf den rechten Weg zu bringen. Es ist dann aber doch ziemlich schnell klar, dass es eigentlich eher darum geht, einer anderen Sorte von Verbrechern dort politisch an die Macht zu verhelfen. Und das ist so ganz typisch für diesen großen Zyniker Ross Thomas. Politik, amerikanische Politik, das ist für ihn im Grunde genommen nichts anderes als so eine illegale Pokerrunde, bei der mit hohen Einsätzen und harten Bandagen um Geld, Macht und Einfluss gespielt wird und bei der Mobster und ehemalige Prostituierte und die CIA genauso mit am Tisch sitzen wie Senatoren und Kongressabgeordnete. Das ist es, was Ross Thomas Polit-Thriller so einzigartig macht, so ein völlig böser, boshafter Blick auf dieses teuflische Geschäft der Politik, komplett illusionslos, durchaus komisch, aber mit dem heutigen Blick leider auch ganz schön nah an der Realität. Also man denkt schon manchmal, dass jemand wie Donald Trump eigentlich direkt aus einem seiner Bücher entsprungen sein könnte.
Da kriegt man ja gleich Lust, es zu lesen in diesem Sommer. Neu auf Platz 7 auch dieser besten Liste ein französischer Autor, Colin Niel, mit dem auf den ersten Blick etwas kryptischen Titel Darwin. Was steckt denn da dahinter?
Ja. Colin Niel ist ein unglaublich spannender Autor. Für mich wahrscheinlich die interessanteste Entdeckung aus Frankreich so der letzten Jahre, weil er für den Krimi nochmal so einen ganz neuen Zugang zum Thema Natur und Ökologie gefunden hat. Im Fall von Darwin zeigt der Titel schon wieder in diese Richtung. Darwin, das ist natürlich eine Anspielung auf Darwin, auf Charles Darwin. Und es ist der Name einer ganz außergewöhnlichen Figur. Darwin ist ein 10-jähriger Junge, der in einem Slum in französisch Guyana lebt, also im Amazonasbecken, und der in mancher Hinsicht so ein bisschen anders ist als andere Jungen. Seine Füße haben so eine Fehlstellung, die ein bisschen an Tierpfoten erinnern. Er meidet andere Menschen, aber hat gleichzeitig so eine seltsame enge Beziehung zu den Pflanzen und Tieren im Regenwald. Dieser Regenwald, der gleich hinter der Blechhütte beginnt, in der Darwin allein mit seiner Mutter lebt. Das heißt, nicht wirklich allein. Es gibt immer mal wieder Männer im Leben seiner Mutter, die dann auf unerklärliche Art und Weise verschwinden. Da deutet sich natürlich die Krimi-Handlung an. Aber das wirklich Faszinierende und ich finde auch beunruhigend in diesem Buch ist, wie selbstverständlich Colin Niel diese symbiotische Beziehung erzählt, in der Darwin mit dieser Amazonas-Natur steht und dabei die ganze Zeit offen lässt, ob hier eigentlich die Natur die Projektionsfläche für die Menschen ist, was ja so immer wieder das Thema in der Literatur ist, oder ob umgekehrt nicht der Mensch zur Projektionsfläche oder ob er nicht zum Medium der Natur wird. Das ist eigentlich eine Frage, die so eher in die Horrorliteratur, dann die fantastische Literatur gehört und die Colin Niel hier zum Ausgangspunkt nimmt, für einen sehr, sehr originellen und ich finde auch sehr zeitgemäßen Öko-Thriller. Ist für mich tatsächlich so der aufregendste Krimi auf unserer Liste.
Gibt auffällig viele Neuanstiege auf der August-Liste jetzt, die nicht aus den USA oder dem angelsächsischen Raum kommen. David Longo lese ich hier, ein italienischer Autor. Am Samstag wird abgerechnet, heißt der Roman, auf Platz 6. Was ist da so das Besondere?
Der David Longo stammt aus dem Piemont und hier ist auch seine Serie um die beiden Polizisten Arkadi Pande und Bramar angesiedelt. Die Fälle führen in dieser Serie von Turin aus immer wieder, also diese karge Berglandschaft des Piemonts, über die Longo wirklich zauberhaft schreiben kann. Auch diesmal beginnt es wieder in so einem kleinen, abgelegenen Dorf. Hier wird ein römischer Filmproduzent ermordet, in seinem Jaguar aufgefunden und seine Frau, ein ehemaliger Filmstar, die in diesem Dorf offenbar geboren ist, wird vermisst. Und die Ermittlungen führen dann schnell in die Vergangenheit, hinter dem Verbrechen. In dem kleinen Dorf scheint so ein Staudammprojekt aus den 70er Jahren zu stehen, bei dem die Verantwortlichen wohl damals schon über Leichen gegangen sind. Ich glaube aber, das Wichtigste bei Davide Longo sind gar nicht unbedingt die Themen, sondern die Machart seiner Serie, die eigentlich eher an so eine Soap-Opera erinnert. Im Vordergrund stehen sehr prägnante und komisch gezeichnete Figuren. Dieser Kommissario Arkadi Pane, der in so einer völlig destruktiven Dauerkrise feststeckt. Sein Ex-Kollege Corsa Bramar, der ein totaler Eigenbrötler ist. Und Isa natürlich, die IT-Spezialistin, die, was es so Wut angeht, ganz locker mit Lisbeth Salander aufnehmen kann. Und diese Figuren, die verstrickt Longo über die Serie hinweg immer weiter in so einen ja doch ziemlich lustigen, familienartigen Dauerkonflikt, in diesem Band inklusive einer noch geheimen Samenspende. Und im Grunde genommen streiten die sich die ganze Zeit und zicken sich an, sodass man sich am Ende eigentlich jedes Mal wundert, dass sie es überhaupt schaffen, ihre Fälle zu klären. Macht Spaß.
Danke, Kolja Mensing, Kollege und Juror unserer Krimi-Bestenliste über die neue, die jetzt ganz frisch erschienen ist für August. Alle Titel, alle Informationen auf deutschlandfunkkultur.de. Und nun ist unser Kollege Jörg Plath im Studio. Er ist Redakteur für unsere tollen Literatur-Feature-Stunden am Wochenende. Hallo Jörg.
Hallo Jörg.
Derzeit feiern wir den Lyriksommer im Programm und am Sonntag gibt es hierzu in der Abendliteratursendung um 22 Uhr die Berliner Rede zur Poesie, die kürzlich auf dem Poesiefestival gehalten wurde hier. Wer, Jörg, ist denn da zu hören und was ist das überhaupt? Eine poetische Rede, eine Rede über Poesie oder eine Rede mit eingestreuter Poesie eine Stunde lang?
Ja, das kann immer alles sein. Das ist eine richtige Wundertüte, auch für mich. Ich verlasse mich da auf das Haus für Poesie und Matthias Kniep, den stellvertretenden Leiter, die wählen den Redner, die Rednerin aus. Diesmal ist es Terence Hayes, den ich nicht kannte. Davor war es unter anderem Elke Erb, die hielt eine Rede. Dann der Büchner-Preisträger dieses Jahres, Oswald Egger, der hat die erste Rede überhaupt 2016 gehalten. Und einige andere, von denen ich auch wie bei Terence Hayes zum ersten Mal gehört habe, wie von der Südkoreanerin Kim Hae-sun zum Beispiel, die mir Gänsehaut verursacht mit ihrer Rede. Terence Hayes, na, den musste ich eben auch erst lesen und das geht mir natürlich oft in meinem Beruf und in deinem Beruf ja auch. Nur hat Hayes mir gleich einen Schrecken eingejagt.
Oh, was denn für einen?
Er hat einmal ein Skript vorgelegt mit vielen, vielen Zeichnungen. Also er ist geboren in South Carolina, hat bisher 7 Gedichtbände vorgelegt über Themen der Populärkultur, über Musik und die Gesellschaft, auch über den Rassismus, also was heißt es, in den USA ein schwarzer Mann zu sein. Und er ist, ich muss sagen, leider ein Multitalent. Er kann nämlich zeichnen und zwar ziemlich gut, ziemlich eindrucksvoll. Die Rede heißt auch Einführung in eine illustrierte Zeitleiste poetischer Einflüsse. Er hat sie selbst illustriert. Er hat die Dichter und Dichterinnen des 20. Jahrhunderts, die ihn beeinflusst haben und die US-amerikanische Dichtung überhaupt geprägt haben, porträtiert. Er hat die Atombombe hat er gemalt. Er hat die Buchcover abgebildet, die Plattencover dieser Zeit. Das sieht hübsch aus, aber das treibt natürlich einem Rundfunkredakteur die Schweißperlen auf die Stirn. Wie wird das klingen, wenn er diese illustrierte Rede vorträgt? Was passiert mit den Zeichnungen? Wie kriege ich die ins Radio?
Ja, das wollte ich gerade fragen. Was gibt's denn dann zu hören am Sonntagabend? Also wie kommen denn die Zeichnungen ins Radio?
Ja, das war alles ganz anders, muss ich sagen. Terence Hayes hat sein Pantheon, muss man sagen, der modernen US-amerikanischen Lyrik mit vielen Namen, mit Vergessenen, mit Übersehenen, mit Wiederentdeckten gar nicht vorgelesen. Er hat gewissermaßen das Manuskript hingelegt und ist dann durch den Text flaniert. Also hat immer wieder erzählt, was er da gemacht hat. Dann hat er wieder ein Stück vorgelesen. Und dann hat er wieder erzählt über das, was er geschrieben hat und gezeichnet hat. Und gesagt, warum diese oder jener wichtig ist für ihn. Welche Rolle die Musik, die gesellschaftlichen Bedingungen, die Bewegungen. Diese US-amerikanische Muse, sagt er, der Zerstörung mit der Atombombe und den vielen Kriegen. Denn dabei spielt bei dieser Lyrik. Und als wir das hörten, da hatte die Regisseurin Christine Lange eine wunderbare Idee, sodass jetzt Terence Hayes praktisch simultan übersetzt wird, gedolmetscht wird ins Deutsche. Und immer wenn er dann vorliest aus der Rede, die es ja auch noch gibt als Manuskript und als Buch, dann hören wir eine andere Stimme, die aus dem Manuskript der Rede vorliest. Sodass sich zwei Stimmen begegnen, also eine mündliche und eine schriftliche Stimme, was sehr radiophon ist und auch, glaube ich, dieser rhetorischen Darbietung von Terence Hayes sehr entgegenkommt. Und dann kann man mit Gewinn, glaube ich, hören, was ihn beeinflusst hat, aber auch, wie er die Lyrik der USA uns versucht nahezubringen aus dem letzten Jahrhundert.
Dankeschön. Jörg Blatt in unserem Lyriksommer. Die Berliner Rede also zur Poesie von Terence Hayes. Ein bisschen anders als sonst hier im Deutschlandfunk Kultur. Am Sonntagabend in der Literatur um 22 Uhr, genau um 22.03 Uhr.